Herr, du willst am Abend dieses Tages uns den Frieden geben, den wir sonst nicht finden können. Wir wollen an diesem Abend vor dir stehen bleiben, dir danken für die Möglichkeiten dieses Tages, für die Kraft, die du uns gegeben hast. Wir suchen neue Orientierung bei dir. Und vor allem wollen wir, dass du deine Gemeinde baust, dass du Herr und König bist, auch in unserem Leben. Wir wollen, dass wir in deiner Spur bleiben. Und darum bitten wir dich, dass du uns heute Abend leitest durch dein Wort, uns neue Freude schenkst und uns auch Mut und Zuversicht schenkst. Amen. Wir fahren also in der Apostelgeschichte weg, auch weiter auch fort, auch wenn die Unterbrechungen uns dann ein bisschen eine Distanz schaffen, aber das ist gar kein Problem. Wir kommen heute, Apostelgeschichte 4, Vers 23 bis 31. Apostelgeschichte 4, wir hatten das mutige Bekenntnis von Petrus vor dem Hohen Rat nach der Heilung des Lahmen an der schönen Pforte. Und es kommt zu einem dramatischen Auftritt. Ihnen wird das verboten, hier weiter zu reden. Sie sollen nicht mehr von Christus reden. Und dann sagt Petrus, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Natürlich kann man es lassen. Können kann man. Heute war bei uns in unserem Werk, haben wir darüber gesprochen, wenn man so dran denkt, da ist dieses große Hilfswerk für den Südsudan gebaut worden. Vor 27 Jahren, unsere Mitarbeiter, die heute draußen sind, sagen, da sitzen lauter Afrikaner drin, die wollen gar nichts mehr von Christus. So ganz schnell, wie das die Organisationen durchsetzt, auch in der Mission, dass die Freude weg ist. Das ist meist nur kurze Zeit nach der Gründung. Und deshalb kann man es lassen, aber es ist schön, wenn das Feuer so brennt, dass man sagt, wir können es nicht lassen. Vers 23. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt, es kommt ein Zitat aus dem Psalm 2, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels. Das ist eine merkwürdige Koalition. Da finden sich alle plötzlich zusammen. Um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Das ist eine ganz verrückte Wendung. Dass die plötzlich beten und sagen, die haben sich zusammengetan, um letztlich doch nur zu tun, was du willst. Wo der Verfolgung war. Und nun, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Wenn bei ihnen noch die Freudigkeit steht, es gibt ja Missverständnisse, dass man immer ans Grinsen denkt. Das ist nicht gemeint, sondern es geht um den Freimut, um die unerschrockene Art zu reden. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Urchristengemeinde wird in den Anfängen mehrfach gezeigt, das ist eigentlich fast ein ganz beträchtlicher Teil des Berichtes, dass eine schreckliche Verfolgung tobt. Und das Schlimme ist, die Verfolgung geht aus vom gläubigen Gottesvolk, von den Frommen. Das ist ganz verwirrend. Der Anstoß ist allein die Verkündigung von Jesus. Es gibt keinen anderen Grund für diese Verfolgung. Sie dürfen nicht mehr in dieser Weise von Jesus reden. Jetzt natürlich für uns interessant, ist das, was hier geschrieben ist, typisch oder einmalig? Was hier geschrieben ist, ist natürlich genauso wie all das andere, was dann der Apostelgeschichte vom Bau der Gemeinde gesagt wird, so typisch für alle Zeiten und für alle Gegenden, wo Gemeinde Jesu gebaut wird. Und wenn Sie in die Geschichte der Christen rein sind, werden Sie die Erfahrung machen, dass es überall mit dieser großen Anfeindung begann und dass die, und das ist merkwürdig, nicht bei den Gottlosen begann, sondern innerhalb der Kirche oder bei den Frommen oder bei denen, die sich als Hüter der Sache Jesu betrachtet haben. Wenn Sie einmal die großen Erweckungsbewegungen am Siegerland verfolgen, da hat damals das Kirchenregiment die Polizei in Marsch gesetzt. Hat natürlich nicht gerechnet, dass der Polizist, der vorne vor dem Fenster saß und die Hausversammlung beobachten musste, über dem Hören zum Glauben kam. Das war dann Gottes Humor bei der Sache. Der im Himmel sitzt, lacht ihrer. Mich hat jetzt am meisten bei den Liederdichtern die Geschichte von dem Johann Jakob Schütz eigentlich erregt, der ein so vornehmer Rechtsrat in Frankfurt war, 1680 gestorben, mit dem Lied sei Lob und Ehre dem höchsten Gut, eines herrlichsten Loblieder unseres Gesangbuches, der zu den ersten gehört hat, der mit Philipp Jakob Spener die Hausversammlung, die Bibelstunde in Frankfurt eröffnet hat. Und auf den die Kirche eine gnadenlose Hatz gemacht hat, die zum Schluss nicht erlaubt hat, dass ein Pfarrer bei seiner Beerdigung gesprochen hat, der bei Nacht und Nebel mit 50 Jahren beerdigt wurde, um seines Jesusbekenntnisses willen und weil auch eine Liebe hatte zu urchristlichen Formen. Ihm war alles theatralisch in der Kirche fremd. Ist nie aus der Kirche ausgetreten. Manchen Hund hat man würdiger bestattet als Johann Jakob Schütz, einen der edelsten Männer, die Frankfurt je gehabt haben. Und der die Idee hatte, es darf doch eigentlich im Glauben keinen Zwang geben. Es muss die Freiheit des Glaubens herrschen. Der unbekümmert das aussagte, ist eigentlich merkwürdig, warum das immer diese Aufbrüche 50 Jahre später nach Johann Jakob Schütz, war das in unserem Volk gang und gäbe, dass man überall gesagt hat, das kann doch nur Gemeinde Jesu sein, wo wirklich glaubende Menschen zusammenkommen, die von der Bibel her Christus suchen und seinem Befehl gehorsam sind. Warum ist das so? Warum ist die Feindschaft so da? Nun hat ja Jesus über dieses Thema gesprochen, Matthäus 10, wenn Sie das aufschlagen, das ist wichtig. Wie Jesus seine Jünger in die Welt sendet, spricht er davon, dass er sie wie Schafe mitten in die Wölfe sendet. Matthäus 10, Vers 16. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und wenn Sie einmal Schafe in ein Wolfsgehege reinlassen, wissen Sie, wie schnell die zupacken, um diese Schafe zu reißen. Und der Weg der Jünger und der ersten Christen ist genau davon bestimmt, von der großen Feindschaft. Matthäus 10, Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und dann wird es von Jesus angekündigt, wie sie euch vor die Gerichte ziehen. Sie werden euch geißeln in ihren Synagogen, man wird sie vor Statthaltern und Könige führen. Und sorgt euch nicht, ich will durch euch reden. Die ganze Kraft der Urchristengemeinde wurde in einer ganz großen Auseinandersetzung und Feindschaft bewährt. Und der Paulus hat überall, wo er hinkam, ja das durchleiden müssen, diese Feindschaft von seinen Volksgenossen, die doch die ganze herrliche Tradition Israels hatten und blind waren für Jesus, den Messias. Es geht darum, dass wir in der Welt leben heute, auch als Christen, und deshalb dürfen wir gar nie dem Irrtum verfallen, als ob wir in der Welt Anerkennung und Ehre und Würde empfangen könnten. Es geht gar nicht, weil die Feindschaft, dort wo ein klares Jesusbekenntnis ist, so groß wird. Warum entzündet sich das an der Jesusverkündigung so stark? Warum wurde Jesus gehasst? Warum haben die Leute damals, als Jesus kam, ihn nicht als Wohltäter begrüßt? So meinen ja heute viele Idealisten, sie können Jesus als Wohltäter akzeptieren. Weil Jesus von der Schuld des Menschen sprach, von der Unmöglichkeit eines Menschen, zu Gott zu kommen ohne Versöhnung. Und weil Jesus das Herz des Menschen aufgedeckt hat. Das war ein großer Widerspruch. Man muss immer wieder aufpassen, ob man selbst auch diese Schärfe des Evangeliums in seinem eigenen Bibellesen hört und sich darunter beugt und auch sich drunter reinigen lässt. Und das ist deshalb wichtig, weil immer wieder auch bei Christen dann der Eindruck kommt, als ob man etwa gegen die Christenverfolgung protestieren sollte. Ich halte davon gar nichts. Also es sind gut gemeinte Ideen, dass man Unterschriften sammelt. Ich habe immer den Eindruck, die Unterschriftensammlung dient nachher nur zum Versand der Zahlkarten. Aber dass die irgendwo Bedeutung haben, ob sie da in irgendeinen arabischen Despoten oder so eine Unterschriftensammlung schicken von 50 oder 100.000 Leuten oder in Indonesien, das lässt die ja kalt. Das rührt die ja nicht. Und überhaupt, wir können in der Welt nichts einfordern. Wir können uns nicht beschweren, wenn auch die Zeitungen so spitzig oder spöttisch da über irgendwas schreiben. Das können sie gar nicht anders. Weil sie das gar nicht verstehen können, was uns wichtig ist. Ich frage mich manchmal auch, ob es sehr viel Sinn hat, obwohl das sicher mutig ist, wie da in Heilbronn da protestiert wird und so weiter. Wir können in der Welt nichts einfordern. Wenn Jesus so nüchtern davon spricht, dass schon das Zeugnis auf einen Widerspruch trifft, das hat... Also war mir wichtig, auch in der Zeit, wo wir uns um die bedrängten Christen in Russland gekümmert haben. Wir haben nie irgendwelche Versuche gemacht. Wir haben einmal eine Aktion gemacht, die war sehr sinnvoll, als Bundespräsident Heinemann damals den Besuch von Brezhnev bekam. Haben wir einen Brief gemacht mit 50 führenden Persönlichkeiten, an deren Spitzen Bischof Dietz Felbinger stand. Und das war ein stiller Brief, den wir nicht veröffentlicht haben. Und haben einfach die Fakten der Christenverfolgung dargelegt und Heinemann gebeten, er möge bei diesem privaten Gespräch das tun. Und Heinemann hat diesen Brief von 50 evangelischen Persönlichkeiten beantwortet und hat uns damals geschrieben, es wäre reichlich Zeit gewesen, das mit Brezhnev zu erörtern. Das halte ich für sinnvoll. Wenn ein Christ auf so einen Staatsmann trifft, würde immer meinen, den müssen wir füttern mit Material, dass er seine Brüder nicht verleugnet. Heinemann war ja ein bekennender Christ, war ja Vorsitzender des Weiglihausvereins unter Wilhelm Busch in Essen. Und dass so ein Mann, der so auch sich zur Bibel hält, dass der dann da etwas tun kann im Politischen, das ist entscheidend wichtig. Aber wir können sonst nichts einfordern. Oder diese schöne Sache, die mir immer eindrücklich war, der Präsident von Liberia, Tolbert, der bei einem Staatsbesuch in Bulgarien drum bat, eine evangelische Gemeinde besuchen zu dürfen. Und dann gerade nach Schumann kam zu unserem Bruder Popov, ein ganz bedrängter Methodistenpastor in einer ganz klitzekleinen Gemeinde. Und was das war, als die Motorräder der Polizisten vorgefahren sind mit den Staatskarossen und der Religionsminister und das in Bulgarien. Und der die Arm rumlegt um den Prediger und sagt, das ist mein Freund. Und das als Afrikaner, das ist wirkungsvoll für bedrängte Christen, wenn man solche Sachen machen kann. Tolbert wurde leider nachher bei einem Militärputsch erschossen und man weiß nicht, wo er beerdigt ist. Aber das ist noch das Einzige. Aber diese Proteste, dass man meint, mit Menschenrechten etwas fordern zu können, wird immer schwierig sein. Wichtiger ist, dass eine Gemeinde wach wird und weiß, warum Verfolgung geschieht. Der Punkt ist unser Christuszeugnis. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Das erste war der Platz in der Welt. Der ist immer so, dass wahre Christen, müssen wir aufpassen, warum wir bekämpft und verspottet werden, aber oft auch wegen der eindeutigen Verkündigung oder dem eindeutigen Zeugnis des Evangeliums. Jetzt kommt der Bericht zur Lage. Die beiden kommen zurück, als man sie hatte gehen lassen. Als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zur Gemeinde. Die Gemeinde war versammelt. Sicher nicht alle 5000, sondern es war ein Kreis zusammen und die kommen und erzählen, was geschehen war. In einer Verfolgungssituation, wie wir sie noch kennen, aus dem Kirchenkampf des Dritten Reiches oder sonst aus den Ländern, wo heute Verfolgung ist, da weiß man, dass das ganz dramatische Augenblicke sind. Wie wir neulich gerade die ganz frischen Berichte gehört haben über die Erschießungen in Nordkorea oder auch die Folterungen, auch bei meinem Besuch in der Mandschurei im Dezember, habe ich ja noch die Erschütterung der Leute gespürt, die einen schwer misshandelten Amerikaner noch gesehen haben, der auf der Rückreise von Nordkorea war und auch 4 Wochen dort in schrecklicher Folter war. Da ist man ja irgendwo erregt. Und da will man protestieren. Da will man die ganze Welt aufrüdeln und da will man... Da kommt ja in unserer Stimme plötzlich schon Hass auf einmal. Was sind das für Leute? Da muss man aufpassen, dass man nicht fleischlich reagiert. Das ist in diesen Augenblicken ganz besonders wichtig. Und all die sich noch erinnern an den Kirchenkampf, Vielleicht haben Sie es auch gehört durch Erzählungen. Ich weiß noch, wie mein Vater einmal sagte, ich war in einer Versammlung drin, da haben die dauernd bloß Witze über die Gegner gemacht. Da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Das war so ein frivoles Reden. Das war nicht der Geist Jesu, wie man auch von denen redet, die einen verfolgen. In der wahren Gemeinde Jesu wird man auch für die Verfolger beten und wird wissen, dass sie erst recht die Liebe Jesu in diesem Augenblick brauchen, wo sie die Gemeinde verfolgen. Also in dem Augenblick, wo die da kommen und in die Gemeinde die Reports geben, was ihnen nun passiert ist, ist jetzt wichtig, dass wir geistlich im Sinne des Heiligen Geistes, in der Art Jesu, das was Jesus wichtig war, reagieren. Und sie erzählen nämlich jetzt und sagen, dass sie psychisch einem Druck ausgesetzt waren. Das ist natürlich das Fieseste, was geschehen kann. Einer der orthodoxen Märtyrer in Russland, der Levitin Krasnow, ein Literaturprofessor, hat eine Schrift geschrieben, der gesagt hat, das, was die Feinde machen können, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Das Schlimmste ist, dass sie dir Angst machen. Und dann handelst du aus der Angst feige. Die Feigheit ist das Allerschlimmste, was die orthodoxe Kirche lehnt, war damals ein großer Vorwurf. Also was Richtiges erkannt, in all den Systemen ist das Schlimmste, dass sie meistens sagen, komm, lieber nichts wagen, kann was passieren, aus der Angst raus. Und hier war ja auch alles nur angedroht. Es war angedroht, was man mit ihnen machen wird, wenn das kommt. Und wie überwindet man nun die ganz natürliche Schwäche? Wir sind ja alle von der Angst, das ist das Gemeine in der Folter. Die Folter ist natürlich schon fies, weil sie den Menschen unter Druck setzt und dann wagt er nimmer klar zu reden. Wie kann man das überwinden? Interessant ist, was uns die Bibel zeigt, und darum ist es auch eine Hilfe für Situationen, die vielleicht in unserem Leben noch bevorstehen. Das Wichtigste ist, wenn Druck von außen kommt, ist die Gemeinschaft der Christen ganz entscheidend wichtig. Die beiden, Petrus und Johannes, gehen in die Gemeinschaft mit anderen Christen. Du kannst das allein nicht durchstehen. Wir kennen das schon bei Daniel, wie er seine Freunde sucht, unter dem Druck damals der Babylonier. Die Freunde, die zusammenhalten, die sich gegenseitig stützen. In der Verfolgungssituation ist Gemeinschaft ganz wichtig. Und immer, wenn man dann die Berichte gehört hat, wenn jemand sagt, ich war ganz allein. Ich habe niemand gehabt bei mir. Das ist ganz schwierig. Im Gefangenenlager, ich habe keinen Christen gefunden. Das kann man kaum durchhalten. Es ist ein ganz großes Geschenk, wenn man Freunde findet, die einen im Glauben stützen, die auch geistlich denken, die einem raten können. Und dann ist das andere, was sie entdecken, ist das Gebet. Völlige Hilflosigkeit. Da bleibt nichts von Heldentum. Und das ist gut, dass auch bei Christen überhaupt in der Bibel nie was vom Heldentum behauptet wird, sondern immer von ganz schwachen Leuten, die auch psychisch gar nicht sehr stark belastbar waren. Sondern in der entscheidenden Situation haben sie gebetet. Das war das Wichtige. Sie kamen zusammen und als sie das hörten, als sie den Bericht kriegen, die ausweglose Lage sehen, sie können nichts mehr machen, kommen sie nicht auf die Idee, irgendwelche Aktionen zu planen, Unterschriften oder Protestmärsche oder irgendwelche Witze, sondern lasst uns beten. Das Gebet ist die Chance, mit Gott über die Not, die uns bedrängt, zu sprechen. Beim Alten Testament, das schöne Beispiel, wie damals die Assyrer bei der Belagerung Jerusalems den Hiskia verspottet haben. Sie haben ihn ja gedemütigt auf jede nur mögliche Weise. Und am Ende haben sie ihm noch einen Brief geschickt. Und der Brief war so voller Entwürdigung. Und er hat den Brief einfach genommen und ist in den Tempel gegangen und hat ihn vor Gott hingelegt. Und das ist mir das schönste Bild fürs Beten. Unsere Hilflosigkeit vor Gott ausbreiten. Die Urchristengemeinde war nicht stark, aber sie hat beten können. Echt beten können und hat mit Gott geredet. Es ist eine besondere Verheißung auf dem gemeinsamen Gebet. Sie wundert das vielleicht. Manche kommen aus ihrer Scham nicht heraus. Ich finde es immer sehr schön, wenn man mit anderen betet und wenn andere mit uns beten, gerade auch in schwierigen Augenblicken. Tun Sie es doch. Da versäumen wir so viel aneinander. Jesus sagt, wo zwei oder drei eins werden, worum sie bitten wollen, das will ich tun. Das ist eine große Verheißung fürs Gebet. Warum ist es mehr, als wenn einer allein betet? Aber Jesus hat gesagt, sei mehr. Auch hier tun sie es einmütig, beten sie. Ihre Ohnmacht und Hilflosigkeit, jetzt kommt das Nächste. Sie haben die richtige Perspektive für ihr Beten. Im Augenblick des Gebets komme ich in eine andere Perspektive. Natürlich, Gott hört auch nur das Gebet, das ist das Wichtigste. Und trotzdem ist schon mal ganz wichtig, dass ich mich richtig erkenne, wo stehe ich eigentlich. Ich sehe ja diese Verfolger übermächtig. Also wenn Sie das noch aus Berichten ein wenig kennen, wie das war, Gestapo hat Hausdurchsuchungen gemacht und die Aufregung, und was wissen Sie und was haben Sie abgehört am Telefon und so, da wird man ja hysterisch und denkt, jetzt kommen Sie, wie Riesen stehen Sie da, und deshalb beten Sie. Und sie fangen deshalb da mit dem Loben und mit dem Danken an, um die richtige Perspektive mal wieder zu kriegen. Was sind das eigentlich für Leute? Also für mich war das natürlich schon ein Erlebnis, am Sarkophag vom Mao vorbeizulaufen. Dass man denkt, so bloß ein Häufle Asche. Das war Perspektive. Wir lassen doch uns immer so arg beeindruckend von solchen Persönlichkeiten. Und wenn man gedacht hat, der Kreml und so, heute, was ist das da? Renovierungsbedürftige alte Herrlichkeit, der Kreml oder so. Was ist das alles? Die Macht dieser Welt ist doch nur eine geliehene Macht. Und deshalb, wie sie beten, da kann man nur lernen, wie sie anfangen und einfach am Schöpfungshandeln Gottes, in dem Augenblick hätten wir da nie dran gedacht, zunächst einmal zu sagen, Herr, du hast doch alles gemacht. Wenn du diesen Herrschaften nicht den Lebensatem geben wirst, die können ja nicht mehr atmen. Die leben ja minütlich von deiner Güte. Du bist ja der Herr, der in den tiefsten Tiefen des Ozeans wirkt. Du hältst ja unsere Zellen zusammen, unseres Körpers. Was ist unsere ganze Welt ohne dich? Machen Sie sich doch einmal bewusst in den Augenblicken, es ist auch bei Ihnen, wenn Sie vor einer schweren Operation oder so stehen, machen Sie sich mal bewusst, dass der große Gott, der Sie geschaffen hat, doch wirklich das alles in seiner Hand hat. Und meine Sorge gaukelt mir was völlig Falsches vor. Und deshalb ist es so wichtig, das so zu beten. Ich finde das bei den Liedern ja so schön, wenn man da mit hineingenommen wird in die großen Glaubensaussagen. Beim Paul Gerhardt sollte ich meinem Gott nicht singen, oder? Lobe den Herrn, um meine Seele, ich will ihn loben bis in den Tod. Und dann wird das alles beschrieben noch einmal, wie er seine Güte mir schenkt. Oder gerade auch das Lied sei Lob und Erde im höchsten Gut. Oder bei Geh aus, mein Herz, und suche Freude. Da freuen wir doch uns dran, sagen, ja, auch die Vögel lässt Gott fliegen. Und das Getreide lässt er wachsen. Und jetzt darf ich alle meine Dinge da hineinlegen. Und ich darf auch eine Pflanze sein im Garten meines Herrn. Und ich sehe, deshalb ein paar Gerd, das kommt erst ganz am Ende, mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werde ein guter Baum. Nach der ganzen Freude an der großen Macht Gottes. Du bist doch so wunderbar, Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Da wird es mir doch so richtig befreit und der Druck weicht. Wissen Sie eigentlich ganz Banale, dass Gott immer stärker ist als der Teufel, dass der Teufel gar nichts tun kann, was Gott ihm nicht ausdrücklich erlaubt. Es gibt doch keine dunkle Macht, die an Christus vorbei irgendetwas gegen sie tun kann. Wir meinen immer wieder, wir seien einem blinden Schicksal ausgeliefert. Das stimmt doch gar nicht, wo ich mich in die Hand Gottes geben darf. Und wenn Sie das nicht wissen, ob Sie unter dem Schutz Christi stehen, dann müssen Sie sich darum kümmern. Das ist wichtig, dass Sie Ihre Gewissheit finden. Er hat doch alles in seiner Hand. Jetzt haben wir unsere Theologe darüber im Vers 24. Was steht denn da bei euch für Herr? Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin gemacht. Da steht Despotes für Gott. Als Herr. Das ist doch toll. Despotes. Das Wort hören wir schon gleich negativ. Da will an dieser Stelle im griechischen Wortsinn einfach gesagt werden, der sich von niemand etwas sagen lässt. Das ist ein positives Wort dort. Ein unumschränkter Herrscher, da ist es gar nicht wie in unserem Wort Despot, aber sonst heißt es immer Kyrios. Hier gebrauchen Sie mit ganzem bewussten Wortsinn Despotes. Du bist der absolute Chef Und gar niemand kann an deiner Autorität was wegkratzen. Es kommt ganz selten vor im Neuen Testament. Ganz toll. Es lohnt sich, Griechisch zu lernen. Ja. Und jetzt kommt das Zitat des Psalm 2. Das nächste, was Sie gebrauchen, wir denken immer noch dran, was tue ich, wenn ich aufgescheucht bin, wo ich fleischlich reagieren will und nicht geistlich, zuerst beten, die Größe Gottes mir bewusst machen und dann nehmen Sie die Bibel zur Hand. Und Sie wissen, dass in diesen Stunden, wo wir selber beunruhigt sind, die Bibel ganz neu zu uns redet. Das heißt, durch den Heiligen Geist hat Gott damals schon dem David eine Sicht gegeben. Wenn man jetzt den Psalm 2 liest, das gibt's ja gar nicht, dass der David, kann das sein, 1000 Jahre vor Christus schon einen Psalm von Christi kommen redet, so gewaltig, dass die Weltmächte dem Kommen Jesu widersprechen. Das ist eine uralte Geschichte, von Gott längst in seinem Heilsplan bedacht. Wir haben jetzt nicht die Zeit, aber Psalm 2 ist ein ganz wunderbares Christuslied, wie der Psalm 110, wo auch das ganz großartig beschrieben wird, die Sohnschaft des Messias, des kommenden Christus. Und Jesus hat darauf hingewiesen, es kann sich gar nicht auf David bezogen haben, vom ganzen Inhalt, aufs Davids Leben passt nicht. Es geht weit übers Leben Davids hinaus und zielt auf den kommenden Messias. Wie übrigens all diese Messias-Aussagen des alten Bundes vom Gesalten weitergehen, Psalm 72 und so weiter. Und in diesem Augenblick begreifen Sie plötzlich, in der Bibel steht schon alles drin, was ich für meine Situation jetzt brauche. Und ich bin überzeugt, dass es Ihnen ganz genauso geht, wenn Sie kopflos werden, wenn Sie verzweifelt sind, wenn Sie keinen Mut mehr haben, lesen Sie die Bibel. Und Sie werden auf einmal merken, wie das Wort zu Ihnen spricht und seine Kraft entfaltet. Und zwar wird dort gesagt, die Könige der Erde und die Fürsten versammeln. Dann haben wir gesagt, und die merkwürdige Koalition, das kann man nicht verstehen, Pilatus und Herodes, die an dem Tag Freunde wurden, wo sie Jesus weggeschoben haben, die waren sonst Spinnefeind. Und dann noch die Heiden und Israel, das ist schon ein Gegensatz, wie man ihn schlimmer nicht mehr denken kann. Sie sind sich alle eins in der Feindschaft gegen den Namen Jesus. Aber sie sind, wie heißt hier, umsonst ist, was sie tun. Umsonst oder vergeblich ist, was sie tun. Es hat gar keinen Wert. Was, Vers, am Ende von Vers 25, und nehmen sich vor, was umsonst ist, was vergeblich ist, was gar keinen Nutzen hat. Die Völker der Welt können drehen und machen, was sie wollen. Es hat gar keinen Wert. Das ist vielleicht das Erregendste, was man gegenwärtig in den Vorgängen von Nordkorea erleben kann. Ich habe das eigentlich noch nie so gesehen. Es ist einem fast, hat man gedacht, man kann es nur die Betroffenen selber, wie es die gesagt haben. Wir wollen in der Freude bleiben und in der Dankbarkeit. Wir waren ja gerade in unserem Büro auch, wo einer der führenden Leute erfahren hat, dass sein Freund erschossen wurde, wo wir gerade aus dem Zeitungsbericht in der Stuttgarter Zeitung. Und mit welch einer Gefasstheit sie das ertragen haben, gesagt, es wird nur dazu dienen, dass die Gemeinde Jesu in Nordkorea durchbricht. Weil sie wissen, dass das der Plan Gottes ist. Und dass die Feinde mit all ihren Machenschaften die Sache Jesu nicht lahmlegen können. Es ist nur schlimm, wenn die Zeugen den Mund halten und ängstlich werden und zurückweichen. Es ist nutzlos, was die Mächtigen der Welt tun, vergeblich, hat gar keinen Sinn. Und jetzt der schöne Vers 28, dass Sie da auch noch drauf achten. Sie müssen letztlich machen, was Gott schon lange wollte. Das Ergebnis, was rauskommt, ist letztlich, dass Ihre ganze Aktion ins Gegenteil mündet. Und Sie wissen das, dass das Geheimnis in allen Christenverfolgungen so war, dass sie nur die Gemeinde gestärkt haben. Es gab auch Christenverfolgungen, die ausgelöscht haben, in Nordafrika durch den Islam. Aber dort, wo die Gemeinde ums Wort sich gesammelt hat und um Christus, da hat es immer zur Stärkung der Gemeinde geführt. Das, was in China ablief, ist für mich nach wie vor völlig unverständlich, weil die chinesischen Christen in ihrer ganzen Schwachheit auch keine Hilfe bekommen haben. Wenn man die Berichte sieht, und ich habe es in der Stadt Yanxi erlebt, wo vor anderthalb Jahren eine ganz große Kirche gebaut wurde mit einem Kreuz oben, das bei Nacht angestrahlt wird. Das ist alles möglich, ist in China auf einmal heute. Dass sonntags dreimal die Kirche völlig überfüllt ist mit ihren 1500 Sitzplätzen. Und es ist nur eine von vielen Kirchen, die es in der Stadt Janschi gibt, wo früher überhaupt noch nie Mission war. Eine Bewegung, die durch dieses Riesenreich geht, weil die Christusbotschaft, die Menschheit, gibt es gar keine Kirche, gar keine große Organisation. Die drei Selbstbewegungen sind ganz schwache, sind noch regierungsamtlich eingefangen. Und da bricht sie das Evangelium Bahn, oder was man aus Birma liest, oder aus all den Ländern, aber auch aus Islamländern wie in Indonesien. Warum sind die Unruhen in Nigeria? Nie in Zweifel. Ein Moslem, der Christ wird, ist ein Todeskandidat. Das Problem. Und das geschieht heute in riesiger Zahl in Indonesien. Darum sind die Verfolgungen so schlimm. Oder Nigeria. Da ist die Unruhe da. Und es geht nicht um sonstige Christen, sondern da, wo Moslems Christen werden. Und es ist ein großer Hunger nach dem Evangelium. Ich hatte heute einen Bericht aus einem zentralafrikanischen Land, wo 1000 Afrikaner losgezogen sind, in die Wüstenregionen, dort in Moslemdörfern evangelisiert haben und Jesusfilm gezeigt haben. Und welch ein Hunger dort war. Die Menschen, die sehnen sich, gibt es wirklich Vergebung? Ist das wahr, was da von Jesus ihr uns erzählt? Und dann kommt der Imam und dann heißt es auf einmal, wer es da mitgeht, der ist ein Kind des Todes. Das muss man wissen. Das ist wichtig im Vers 8, dass sie können gar nichts tun gegen das, was Gott schon längst bestimmt hatte, dass es geschehen soll. Die Feinde von außen können die Gemeinde Jesu nie bedrohen, nie. Aber die Glaubenslosigkeit der Christen zerstört Gemeinden. Das ist der Punkt. Die Glaubenslosigkeit der Christen. Feinde von außen haben es noch nie vermocht. Aber die Glaubenslosigkeit, und das ist unser europäisches Problem, die Glaubenslosigkeit der Christen. Und jetzt haben sie noch drei Bitten, die sie aussprechen in dem Gebet, Vers 29. Nun, Herr, sieh an ihr Thron. Sieh an ihr Thron. Jetzt ist der letzte Rest ihrer psychischen Angst, ihrer Unruhe. Ja, wir haben einfach keinen Mut, solange das dasteht. Es ist ja schon eine Sache. Es ist schon eine Sache, wenn man sich da drüber hinwegsetzen soll. Nun, Herr, sieh an ihr Thron. So großes Geschenk, wenn jemand sich über so einen Thron einfach hinwegsetzen kann, aber es hat schon viel Mut gebraucht. Und es ist schon oft gewesen, das Herrliche, dass Gott auch schwache Leute stark gemacht hat in diesen Situationen. Es gibt in der Erzählung von Wilhelm Busch eine schöne Geschichte, wie sie in Darmstadt die Gestapo eine Versammlung aufgelöst hat, und dann die riesige Menschenmasse steht vor der Kirche in Darmstadt und der Gestapo-Mann sagt, weil er da den Redner rausgenommen hat und sagt, fahren Sie los zum Fahrer, und der Motor springt nicht an. Und da steht ein unbekannter junger Mann auf so eine Mauer drauf und ruft in die Masse hinein, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Den ganzen Vers. Und der Gestapo-Mann, oh, fahren Sie los! Und der Motor springt an, erst wie fünf Verse durch waren, springt der Motor an. Und das sind doch die Geschichten aus dieser Zeit, die einen so tief bewegen. Dass da Menschen in einer Situation von Gott gebraucht wurden, das zu tun, was man durch gar nichts groß, und wo Bischöfe und alle versagt haben, haben die etwas getan, aus einer großen Glaubensvollmacht heraus. Auch Trost zugesprochen oder sowas, sind von Württemberg aus damals eine Delegation von Leuten, mein Vater ist damals mitgegangen als so ein strafversetzter Handelsschullehrer, nach Berlin sind zu allen Ministerien gegangen, um dort mit den Verantwortlichen zu sprechen, das Unrecht, das Niemöller widerfahren ist. Das war ein Todeskommando. Die sind auch zur Gestapo gegangen. Also wir wollen der Chef sprechen und sagen, so Unrecht, was hier geschehen ist. Niemöller ist von einem Gericht freigesprochen worden, auf der Treppe von der Gestapo verhaftet worden, in KZ gebracht. Und in unserem Land gibt es noch Recht oder gibt es kein Recht mehr. Ganz schlicht. Delegation von 8 Leuten von der bekennenden Kirche. bewusst keine Theologen. Und mein Vater damals dann, wir sind bis zum Stellvertreter vom Finanzminister Schacht vorgekommen und der hat uns wildfremden Leuten gesagt, der Herr Minister ist empört, was hier in diesem Land geschieht. Es war also auch mal interessant, dass man hat 1938 noch manches hat tun können, es hat keinen Erfolg gehabt. Aber ins Gewissen reden, auch unter schrecklichen Verhältnissen, ist immer wieder wichtig, dass man den Mut sich geben lässt. Herr, ich habe das mit dir ausgemacht im Gebet, sie an ihr drohen, das war die Bitte. Ich möchte mich nicht feige verstecken. Feigheit ist ein ganz großes Problem. Auch Feigheit beim Zeugnis des Evangeliums, beim Weitersagen des Evangeliums. Deshalb das Nächste, gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden. Gib uns das richtige Wort. Ich will doch nicht labern in dem Augenblick. Gib mir das richtige Wort für den richtigen Augenblick. Beten Sie auch drum, wenn Sie irgendwo sagen, ich möchte mit meinem Menschen mal ein Gespräch führen. Herr, es ist auch schön, wenn andere dafür beten und sagen, jetzt ist wichtig, dass ich das richtige Wort habe. Mit Freimut. Bitte nicht die falsche Freudigkeit damit. Sondern Freimut, unerschrocken und doch demütig und klar und liebevoll und nicht drängerisch. Mit Freimut, einfach ohne Verkrampfung, unbekümmert, wie wenn nichts wäre, alltäglich, locker. Und auch das Letzte, strecke deine Hand aus, das Heilung und Zeichen Wunder geschehen. Das ist ein altes Bild, wir wissen, wie der Mose seine Hand ausgestreckt hat, bevor sie durchs Rote Meer durchgegangen sind. Das ist ein Zeichen fürs Eingreifen Gottes, streck die Hand aus und dann lass Zeichen, Heilungen und Wunder geschehen. Ja, natürlich. Gott kann sich machtvoll beweisen. Und darum bitten wir ihn auch. Es ist immer ein bisschen schwierig, dass Leute meinen, wir seien gegen Wunder, wir seien auch gegen Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Im Gegenteil, wir wollen mehr erleben im Heiligen Geist. Wir sind bloß dagegen, dass wir meinen, man könnte über jede Krankheit Gott zwingen. Das ist ein Problem. Aber in dieser Situation der Verfolgung haben gläubige Leute ganz besondere Machterweise Jesu erlebt, die ganz gewaltig waren. Und die Geschichten sind schon toll. Was wir allein bei Licht im Osten mit diesen riesigen Literatur-Bibeltransporten erlebt haben, das versteht man nicht. Bei uns ist doch passiert, dass in Rumänien eine junge Frau bei Nacht, der Zöllner findet die ganzen Bibeln, die im Versteck waren. Und wie er sie gefunden hat, hat er gesagt, so, jetzt machen Sie den Deckel wieder drauf und fahren weiter. Was wir konnten da nie drüber reden, weil er sagt, dann hätten wir ja rausgefunden, wer das war. Oder dass eine Frau zu Licht im Osten kam und hat sich zwei Koffer voll füllen lassen mit russischen Bibeln. Gesagt, sie können über der Grenze rüber nach DDR, das geht dann bei der strengen Kontrolle. Und wie können Sie die Koffer überhaupt tragen? Dann sagt sie, das lasse ich die Volkspolizisten machen. Die sind so lieb. Die ist durchgekommen. Die hat Wunder über Wunder. Die Geschichten soll man nicht, um jemanden zu verspotten, sagen, sondern weil Gott oft auch den Menschen, die etwas machen, hat den russischen Soldaten da drüben verteilt. Und es gibt einfach mehr Machterweise Jesu, wenn er wirklich der Herr im Himmel ist. Wir sind eben oft auch feige Leute. Und wenn wir auch oft Menschen nicht erreichen können, die auch spöttisch und ablehnend sind, wir wollen mehr erbitten, Herr, du kannst dich im Leben dieser Menschen sehr erweisen, auch durch Wunder, durch Heilungen, durch Zeichen und durch Geschehnisse. Da sind sicher viel mehr Dinge noch geschehen, als wir geahnt haben, weil Gott sich nicht unbezeugt lässt im Leben von Menschen. Und so passiert es dann auch, sie werden erfüllt vom Heiligen Geist und reden das Wort Gottes mit Freimut. Das ist so schön, dass auch hier immer wieder, wenn in der Apostelgeschichte vom Heiligen Geist gesprochen ist, ganz deutlich wird, es ist eine Person Gottes, die da redet, die Menschen erfüllt. Sie hatten ja den Heiligen Geist am Pfingstfest empfangen. Und doch in der ganzen Machtwirkung kommt Gott zu ihnen, Christus zu ihnen durch seinen Geist und macht sie mutig. Und plötzlich war das Ganze nicht mehr existent. Der Petrus war ja schon sehr mutig gewesen beim Verhör, aber nachher hat ihn doch die Angst gepackt. Und da sind wir Menschen und deshalb ist dieser Abschnitt für uns sehr wichtig, auch in unserem Leben. Ein Modell ist das für uns, wie wir dem Hass und der Feindschaft begegnen sollen, der kommt gegen Christus. In der Liebe und im unerschrockenen Mut Es ist einfach schade, dass wir in unserer Stadt so wenig tun evangelistisch. Wir freuen uns aber, dass wenigstens Pro Christ stattfindet. Aber wir wünschen uns, dass es viel, viel mehr wäre. Wir haben früher diese großen Evangelisationsversammlungen auf dem Schillerplatz gemacht. Und das war schon wichtig, da genau dort in dem Zentrum der Stadt eine Woche lang das Evangelium verkünden zu lassen. Und das wäre heute auch wieder dran. Aber es ist das Allerschönste, was Sie persönlich bezeugen an Ihrem Platz, wo Sie sind, durch ein ganz ungezwungenes, natürliches, fröhliches, mutiges Bekennen im Freimut. Und dazu segne Sie der Herr.